Von Meilen und Zeilen. Abenteuer direkt aufs Ohr. Der Podcast des Delius Glasing Verlags mit Tim Kruse.
Es weihnachtet sehr und deshalb gibt es in dieser Folge 5x10 Bücher zu gewinnen. Wenn ihr uns innerhalb der kommenden 2 Wochen eine Mail an podcast@delius-glasing.de schickt. Und in dieser Mail schreibt ihr einfach nur, welches der folgenden 5 Bücher ihr gerne unterm Weihnachtsbaum hättet. Es kann natürlich nur jede ein Buch gewinnen, ist klar. Erstens, Magie der Meeresschildkröten. Zweitens, Taylor Swift, Pop-Ikone. Drittens, Über die Felder auf den Spuren des härtesten Radrennens aller Zeiten. Viertens, erstklassig, 50 Jahre zweite Liga. Und fünftens, Weltmeisterwagen Michael Schumacher. Diese Bücher hat der Verlagsleiter von Delius Glasing mit rausgesucht, Edwin Baske. Und genau der sitzt am Mikro und führt uns durch seine 5 Lieblingsbücher des Jahres. Ed, bevor wir die Bücher vorstellen, müssen wir natürlich erstmal dich vorstellen und besser kennenlernen. Erzähl uns vor allem, wie wird man eigentlich Verlagsleiter?
Indem man Bücher liebt, würde ich sagen. Also man braucht Leidenschaft für das Thema, was wir hier machen. Und wenn man überlegt, dass die Bücher eigentlich die erste große Revolution der Menschheit waren, da hat sich alles verändert vor 500 Jahren, als der Buchdruck erfunden wurde. So ähnlich wie das Internet heute ist das gewesen. Und ich finde bis heute es faszinierend, so ein Buch, es fängt an und endet und man hat also nicht dieses immerwährende, noch weiter mäandernde eines Internets, sondern man muss wissen, was man sagen will und das muss man so komponieren, dass das Spaß macht, wie so eine Samstagabendshow.
Ja, und dass die Leser und Leserinnen auch was von haben und sich wiedererkennen, das ist immer für mich das Wichtigste an Büchern.
Na, schön gesagt, ja.
Du hast verschiedene Bücher geschrieben, unter anderem Mai Bielefeld. Why?
Weil das Buch ist für meine Tochter. Ich bin in Hamburg geboren, aber meine Tochter Greta ist in Bielefeld geboren. Und ich habe gedacht, wenn die jetzt mal groß und erwachsen ist und in die Welt rausgeht, dann muss sie sagen können, wo sie herkommt. Und das soll so schön sein, wie diese Stadt für sie auch immer gewesen ist und sein wird. Und deshalb habe ich das Buch gemacht. Ein Freund, der eine große Firma hat, hat gesagt, du, ich unterstütze dich dabei. Deshalb ist es gut gegangen, super. Und hat auch für den Verlag keinen Schaden bewirkt.
Und für deine Tochter auch nicht, das ist gut.
Kannst du auch nicht, nee.
Okay, wir stürzen rein in unsere 5 Bücher, fangen an mit Weltmeisterwagen Michael Schumacher. Man muss sagen, dieses Buch ist 91 Euro wert. Ich stelle das kurz vor, ja? Die 7 Wagen seiner 7 Titel, mit denen Michael Schumacher zwischen 94 und 2004 seine WM-Titel errang, zeugen von seiner Entwicklung vom Champion zum Seriensieger. Eine Hommage an die perfekte Symbiose von Fahrer und Fahrzeug in der Formel-1-Geschichte. Ed, hast du damals auch, als Michael Schumacher seine Hochzeit hatte, vorm Fernseher gehangen und musstest jedes Formel-1-Rennen sehen?
Nee, tatsächlich nicht. Natürlich habe ich das toll gefunden und habe auch das verfolgt, aber nee, ich habe Bonanza geguckt und sowas, aber ich habe viel weniger Formel-1 geguckt. Ich habe lange, lange Autobücher gemacht, aber Autos, ich mag Autos gerne, aber sie sind nicht ganz so faszinierend für mich, wie man immer denkt. Dieses Buch allerdings ist aus meiner Sicht ein absoluter Traum, weil es ist nicht nur das Thema, dass wir alle 7 Weltmeisterwagen von Schumi im Detail fotografiert haben, also auch die Gebrauchsspuren, die so ein Auto nach 15, 17, 19 Rennen in der Formel 1, und das ist ja eine Hammerbelastung, das ist ja, weiß ich nicht, Hamburg, Sizilien, zurück und das jeden Tag 30 Mal oder sowas. Mhm. Nein, es ist vor allen Dingen, sind es die Autoren, die mich bis heute tatsächlich etwas rühren. Die Autorin des Buches, Sabine Kehm, ist die Managerin von Michael Schumacher. Und das bedeutet, wir haben jemand hier, der dieses Buch mit uns komponiert hat, der ganz dicht dran ist an Michael heute. Und der ihn kennt, seit er seinen ersten Formel-1-Sieg für Ferrari gefahren hat. Das ist das Besondere irgendwie, dass die Sabine diese Aura mitgebracht hat in das Buch und auch mit ganz feiner Feder. Sie ist selber Süddeutsche Zeitungsautorin gewesen, bevor sie Pressesprecherin von Schumi wurde, hat die eine so tolle Texte hinterlegt, dass ich einfach, das sind großartige Bilder in diesem Buch, aber in Wahrheit sind die Texte noch besser. Das ist eigentlich ungewöhnlich für ein Coffee-Table-Buch. Und wenn man 91 Euro hört, dann ist das ein ganz ungewöhnlicher Preis für ein Buch. Die kosten 78 oder 98, 91 Rennen hat Michael Schumacher gewonnen.
Ah, super.
Und deshalb haben wir diese Zahl gewählt. Normalerweise würde das Buch 98 € kosten. Wir hatten dann überlegt, ob wir auch noch eine Sonderausgabe machen, eine limitierte von 304 Exemplaren. Jetzt die Frage an dich, wieso 304 Exemplare?
304 Formel-1-Rennen.
Genau, so ist das, genau korrekt. Und das haben wir dann aber nicht gemacht, sondern wir haben gesagt, komm, wir machen unlimitiert, weil es gibt eine große, große Zahl an Michael Schumacher-Fans und wir wollten das nicht wieder nur an eine Elite abgeben. Der Preis ist natürlich elitär, aber es ist auch eben exklusiv. Sabine Kim hat jemand mitgebracht, der auch was geschrieben hat. Das ist ein Freund von Michael Schumacher. Und der hat auch schon 7-mal die WM gewonnen. Das ist
Lewis Hamilton. Ja, Wahnsinn.
Der hat da drin auch einen Text. Und insofern ist das schon was Besonderes. Es ist nicht ein Aufguss, sondern es ist tatsächlich ein Blick heute auf diese wahnsinnige Epoche.
Ich habe die Netflix-Serie über Michael Schumacher gesehen und hab wieder gesehen, was für ein Wahnsinnstyp er war, auf allen Ebenen, ja auch menschlich, und was für ein unfassbares Schicksal, dass ein Formel-1-Fahrer beim Skilaufen sich quasi verabschiedet und man fragt sich dann immer, wie geht's denn ihm eigentlich wirklich, was ist noch übrig von Michael Schumacher? Hat Sabine Kehm dir da mal irgendwas gesagt oder da darf man einfach gar nicht drüber reden, richtig?
Sabine Kehm schreibt im Vorwort oder vorne in dem Buch einen Artikel und der beginnt damit, lassen Sie uns über das Schicksal sprechen. Und das sagt eigentlich das, was du fragst und gibt Antworten auf diese Frage. Tatsächlich ist es so, dass es natürlich einen Code gibt, dass man nicht darüber spricht, wie es ihm geht.
Ja.
Und dass, wenn man es weiß, dass man nicht darüber spricht.
Mhm.
Ich hoffe, du verstehst.
Ich verstehe es. Ja, man wünscht sich so sehr nochmal Kontakt zu ihm, weil man ihn eben so verehrt hat. Also so geht's mir als Fan und jemand, der früher jedes Formel-1-Rennen geguckt hat.
Toll. Dann kennst du auch Elmar Brümmer, den Co-Autoren, weil Elmar Brümmer ist die Stimme Deutschlands in den Medien, also nicht im Fernsehen natürlich, sondern am Tag danach in der Süddeutschen Zeitung, in der Frankfurter. Er ist Deutschlands begnadet, da muss man fast sagen, Formel-1-Autor. Und er hat diese 7 Weltmeistersaisons nochmal kurz zusammengefasst. Er beschreibt das so toll. Und wenn man die erste Saison nochmal Revue passieren lässt, wo Michael ja deshalb Weltmeister wird, weil er es auch kracht beim Rennen. Und das erste Wort in diesem Text ist Rums.
Na, stark.
Der Moment, in dem alles umsonst gewesen zu sein scheint. Das Hoffen und das Ausharren. Und man weiß ja, er wird Weltmeister. Aber der Text fängt so an, als wenn es nicht wäre, nämlich genau das, was man gespürt hat in dem Moment. Und das Rennen habe ich tatsächlich auch gesehen.
Insofern, ich auch.
Manche habe ich gesehen.
Er ist damals absichtlich in Damon Hill reingefahren, denn wenn beide ausscheiden, wäre Michael Schumacher Weltmeister geworden.
Mhm.
Und dann hat er es aber nicht geschafft, Hill abzuschießen. Und somit ist das Ganze dann weitergegangen und Hill ist tatsächlich ins Ziel gekommen. Schumacher war aber trotzdem Weltmeister. Also eine unfassbare Geschichte. Und ja, so fing alles an und dann war quasi der Knoten geplatzt und er war Weltmeister und hat das dann 6-mal wiederholt. Was für ein Sportler.
Was man aber auch lernt, wenn man das Buch mit Sabine und Elmar macht und zum Glück dann sogar Luis noch einen Brief schickt an Michael, dann merkt man, wie bedeutsam dieser Titel war, den er dann mit Ferrari gewonnen hat. Weil das ist, natürlich war der erste Weltmeistertitel sensationell und für uns Deutsche sowieso, weil wir Ewigkeiten kein Weltmeister mehr in der Formel 1 hatten, aber 2000 ist dieser Titel mit Ferrari gewesen, der erste. Und das ist für Sabine und das ist für Michael und das ist für alle Beteiligten, Elmar, eine absolute Zäsur gewesen. Und das wird auch in diesem Buch deutlich und spürbar. Es gibt nichts Größeres, als mit Ferrari Weltmeister zu werden für einen Formel 1-Fahrer.
Absolut.
Und insofern ist auch klar, dass Lewis Hamilton jetzt zur nächsten Saison wohin wechselt zu Ferrari.
Ja. Schumacher hatte eine richtig schwierige Zeit bei Ferrari, hatte auch einen Unfall, hatte sich da den Fuß gebrochen, kam nicht richtig in die Gänge, wurde verspottet als Weichei, nachdem vorher Niki Lauda ja mit halb verbranntem Körper direkt wieder in den Wagen stieg. Und das sind so Vergleiche, die er über sich ergehen lassen musste und hat dann wirklich alles gegeben. Und Ferrari hatte kein gutes Team und wurde dann schließlich doch noch Schumacher Weltmeister. Und das ist wirklich ihm zu verdanken.
Ja.
Und das ist alles in diesem Buch drin und das ist das Tolle.
Ja.
Wir wechseln zum nächsten Buch. Mit dem tollen Titel Erstklassig 50 Jahre Zweite Liga. Und Du weißt wahrscheinlich nicht, ich war damals beim DSF, als die zweite Liga groß wurde. Ich war da Reporter. Und wir haben ihr den Titel gegeben, die beste zweite Liga aller Zeiten. Und heutzutage ist die zweite Liga unfassbar mit dem HSV, Hertha BSC, Schalke 04. Die sind alle Zweitliga, obwohl die eigentlich in die erste Liga gehören, vom Etat her, von den Zuschauern her. Und wir hatten jetzt einen Spieltag, wo die zweite Liga mehr Zuschauer hatte als die erste Liga. Und ich glaube, das ist einmalig, zumindest in Europa. Erzähl uns was zu diesem Buch, erstklassig 50 Jahre zweite Liga.
Hardy Grüne, der Autor, hat ein ganz wundervolles Buch gemacht, wo er eben alle, jedem dieser 50 Jahre hat er nicht nur ein eigenes Kapitel gewidmet, sondern zusätzlich noch Highlights rausgehoben, eben zu bestimmten Vereinen und bestimmten Situationen. Und du hast es eben gesagt, es gibt einen Spieltag und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber mir geht's manchmal so, ich guck dann auf die Spiele des Tages und bin mir manchmal nicht sicher, wo ich mich bewege. Also jetzt wirklich am letzten Wochenende war das wieder so, da war dann irgendwie Heidenheim gegen Werder Bremen und dann denke ich, das könnte ja auch zweite Liga sein und HSV spielt gegen Nürnberg oder sowas. Also das war jetzt nicht letztes Wochenende, aber diese ganzen Paarungen, die sind so voller Kraft, wenn du in die zweite Liga guckst und so ein bisschen lame, wenn du dann auf die erste gucken darfst. Ne? Also
ja, St. Pauli gegen Kiel.
Augsburg gegen Mainz, Heidenheim gegen Hoffenheim, Wolfsburg gegen, ja, so ist das. Aber tatsächlich ist die zweite Liga toll, faszinierend und dieses ist das einzige, erste und großartigste Buch, finde ich zumindest, das es dazu gibt. Und da meine Mannschaft jetzt auch zweite Liga spielt, ist das natürlich für mich noch bedeutsamer geworden. Aber
gerade absteigt die Arminia, oder? Welches ist deine Mannschaft?
Nee, da ich Hamburger bin, ist es der HSV, die Mannschaft, die jetzt am längsten schon in der zweiten Liga spielt. Und du bist Kieler, ne? Oder?
Ja, ich bin aber nicht Kiel-Fan. Also ich gehe da hin und war jetzt auch im Stadion und mag das, aber ich bin ja ursprünglich Westfale.
Ja.
Bin überraschenderweise Borussia Mönchengladbach-Fan. Kann ich aber erklären,
oh, wie schön,
weil ich nämlich 1976 angefangen habe, Fußball zu spielen. Wer war deutscher Meister? Gladbach. Mit Heinkes, Vogts, Bonhoff und diesen ganzen großen Fußballern.
Wimmer, Simonsson.
Deshalb bin ich Gladbach-Fan, aber halte natürlich auch zu Kiel, weil ich hier so lange wohne schon.
Ja, Kiel ist auch toll. Mhm. Wir machen für Kiel ein Buch, weil die 125 Jahre in 25 werden, 1900 gegründet. Und dann letztes Jahr, als sie noch nicht aufgestiegen waren, sitzt du denn da und dann siehst du die Mannschaft irgendwo da draußen in Kiel zum Trainingsplatz gehen. Mhm. Und dann ist dir einfach klar, wieso die jetzt in Ruhe arbeiten können, weil da ist wirklich gar nichts, ne? Die sind völlig in Ruhe gelassen. Das ist wirklich eindrucksvoll.
Kiel, muss man ja sagen, war dann 12 Jahre später deutscher Meister. Das vergisst man gerne, das. Aber es ist natürlich auch wirklich lange her und eventuell auch nicht mehr so viel wert. Aber ich lebe immerhin in einer Stadt, die schon mal deutscher Meister war. Und als Gladbach-Fan habe ich ja auch Zweitliga-Erfahrung. Gladbach ist ja auch zweimal abgestiegen. Und deshalb ist dieses Buch total spannend. Ich liebe die zweite Liga und es ist die beste zweite Liga aller Zeiten. Und deshalb finde ich das, ja, ich finde es toll. Macht Spaß, das Buch.
Ja.
Als drittes kommen wir zum Buch Über die Felder auf den Spuren des härtesten Radrennens aller Zeiten von Max Marquardt, den wir hier auch im Podcast hatten. Und dieses Buch ist eigentlich unfassbar spannend, denn es geht um ein Rennen, das 1919 einmalig ausgetragen wurde. Und es führt entlang der Schlachtfelder an Verdun vorbei und ähnlichen Gemetzeln. Und es ist wahnsinnig gut geschrieben, es ist toll recherchiert, es sind Bilder von zerfetzten Landschaften, kaputten Bäumen und man kann sich vorstellen, wie es den Menschen da erging. Und Max erzählt dieses Buch, als ob man dabei ist und ich habe das geliebt, mit ihm zu sprechen und diesen Podcast zu veröffentlichen. Und ich gehe davon aus, dass du das Buch natürlich auch gelesen hast und beschreib uns doch mal, was ist für dich die Faszination an diesem Buch Über die Felder?
Für mich ist das eigentlich das größte, wie soll man sagen, der größte Schatz, den wir in unserem Programm haben jetzt vor Weihnachten. Mhm. Es ist eigentlich kaum zu erklären, worum es in diesem Buch geht, denn wenn man es blättert, das ist ein relativ großes, schönes, auch dickes Buch, sieht man unheimlich tolle Bilder von wahnsinnig schönen Landschaften und man möchte da einfach hin. Und gleichzeitig versuche ich dann immer zu erklären, ja, worum geht das? Du hast es eben ja auch gemacht, es geht um das härteste Radrennen der Welt. Auf diesen Spuren ist Max Marquardt unterwegs. Aber ich weiß gar nicht, ob wir es uns so richtig vorstellen können, weil einerseits ist das nämlich auch 1919 Europa gewesen, weil dieses erste Rennen ist da lang gegangen, wo man sich kurz vorher noch bekriegt hat. Und dann hat man da versucht, diese Gemeinschaft zu betonen. Man ist mit 15 Kilogramm schweren Fahrrädern, heute wiegen die so das, was Max benutzt hat, 9 Kilo ungefähr, unterwegs gewesen. Mhm. Und
ohne Gangschaltung.
Ohne Gangschaltung, in irgendwelchen wunderbaren Baumwolltrikots und nicht irgendwie Gore-Tex und so. Und das ist, es ist irgendwie so beides gleichzeitig. Also was Max uns anbietet, ist ja ein Blick zurück und gleichzeitig auch zu verstehen, warum das wirklich toll ist, dass wir in Europa leben und in einem Europa, das nicht mehr Krieg gegeneinander führt, Frankreich gegen Deutschland, gegen Belgien, sondern dass man das genießen kann und dass man diesen Weg mit dem Gravelbike ist er ja unterwegs gewesen, in den Vogesen begonnen, bis zur Atlantikküste gefahren, das heißt Paris ist dazwischen, es sind so viele tolle Abschnitte und gleichzeitig muss man sich's echt angucken. Dieses Buch gehört in den Buchhandel und man muss drin blättern und dann weiß man, ich will das haben. Und das ist auch wirklich toll zu lesen. Max kann ja toll schreiben, oder?
Ja, finde ich auch. Ganz, ganz tolles Buch. Ein verrücktes Buch über ein verrücktes Rennen und ihr könnt es gewinnen am Ende der Sendung.
Das Irre ist ja, dass ich im Prinzip auf eine Art und Weise touristisch sportlich unterwegs bin. Also ich weiß, wo es kulinarisch gut ist, wo ich kulturell was mitnehmen kann. Und gleichzeitig lerne ich nochmal was über unser gemeinsames Europa und auch über diese Zeit des Ersten Weltkriegs.
Als Viertes kommen wir zu Magie der Meeresschildkröten. Auch da gibt es eine ganze Menge zu lernen. Unter anderem, dass es nur noch 7 Meeresschildkröten gibt. Das Ganze ist eine fotografische Reise zwischen Land und Meer von dem Fotografen, der mehrfach preisgekrönt ist, Solvin Zankel. Und den hatte ich hier auch im Podcast. Und ich weiß nicht, wie es dir und euch da draußen geht. Wenn ich an Schildkröten denke und an Fotos, denke ich immer an diese Schildkröte mit dem Strohhalm in der Nase. Dieses Bild ist nicht in dem Buch. Es geht zum Teil um 100 Jahre alte Galapagos-Schildkröten, um faszinierende Bilder von diesen Tieren, die uns irgendwie so ähnlich sind, wenn man sie lange anguckt. Und die Fotos sind toll, die Texte von Sandra Striege sind großartig, man lernt so viel über unser Meer. Und auch das ist Teil unserer Welt geworden, so wie eben die Historie ist eben Teil unserer Welt geworden, dass wir sie zerstören, kaputt machen. Und dieses Erhalten der heilen Welt, das ist so ein bisschen, dafür ist dieses Buch da.
Ja, ich finde das lustig ist, wenn man Solvin Zankel nicht nur gehört hat, sondern gesehen hat. Der hat ja wenig Haare auf dem Kopf. Also
er sieht ein bisschen aus wie eine Schildkröte.
Er hat aber die lächelndste Schildkröte der Welt sozusagen. Es ist ein so positiver Mensch. Und wenn du ihn fragst, wie geht das? Das hast du wahrscheinlich auch gemacht. Wenn man da unter Wasser ist und man muss ja warten. Also das ist ja, sein Job ist ja warten, um dann Teil der Umgebung zu werden, um dann die Bilder zu bekommen, die er eingefangen hat. Und ich finde, dieses Lächeln in seinem Gesicht spiegelt sich in den Bildern wider. Das ist das eine.
Absolut, ja.
Und das zweite ist, ich habe bei diesem Buch gelernt, dass es Schildkröten gibt und es gibt Meeresschildkröten. Und dieses Buch handelt von Meeresschildkröten, weil die nämlich Salzwasser benötigen, um zu leben. Und weil ich hatte zuerst auch gedacht, wir machen ein Buch über Schildkröten. Nein, wir machen ein Buch über Meeresschildkröten. Und dass es nur noch 7 Arten sind, ja, man kann sich's nicht vorstellen. Diese Schildkröten sehen ja aus, als wenn sie am ersten Tag der Erschaffung oder des Urknalls auch schon da waren. Die haben ja, sehen ja noch älter aus als wir beide. Und das ist schon eindrucksvoll, ne? Das ist so eine Urnatur und das im Meer.
Also ja,
berührend, finde ich.
Ja, es gibt auch ganz viele Menschen, wenn du sie fragst, was ihr Lieblingstier ist, ganz viele sagen Schildkröte.
Echt?
Und
ja.
Ich würde sagen, für die mindestens ist dieses Buch perfekt. Man kann gar nicht aufhören, drin zu blättern und sich über diese Tiere zu wundern. Und Solvin erklärt in dem Podcast auch, wie er die Fotos gemacht hat, ja, mit wie viel Geduld und Liebe und wie nah er dran sein muss an den Tieren, damit da ein vernünftiges Foto rauskommt, weil du ja unter Wasser nicht so viel Licht hast.
Das stimmt.
Also faszinierend und ist ganz, ganz toll.
Ich fand auch, ich weiß nicht, wie es dir ging, aber wenn man sieht, wie weit der Weg für eine kleine Meeresschildkröte ist, von ihrem Geburtsort, dem Ei, im Strand, bis zum Wasser. Mhm. Und das ist ja wahrscheinlich so, als wenn unsere Kinder mit einem Jahr eine Autobahn überqueren müssten.
Ja, ganz genau. Guter Vergleich.
Also puh. Und dann schaffen das trotzdem echt noch viele. Und es ist aber auch so, man ist so dicht dran, ne? Diese Nähe, die Solvin schafft, ist wunderschön.
Ja, auch das Faszinierende, dass diese Tiere nachts losgehen. Also die wissen im Ei, aus einem Wissen, was ja für uns nicht nachzuvollziehen ist, wo das herkommt. Und die wissen aber, dass sie nachts schlüpfen müssen, um nachts über den Strand ins Meer zu gelangen, weil sie dann von Feinden schlechter gesehen werden. Also all solche Geschichten sind in dem Buch. Also ist es von den 5 Büchern, ist das mein Lieblingsbuch, eindeutig.
Für mich passt der Begriff Freiheit unheimlich gut zu diesem Buch. Ich weiß nicht, warum ganz genau. Wenn man Natur zeigen will, ist, glaube ich, eine Schildkröte ein wahnsinnig gutes, also eine Wasserschildkröte, ein wahnsinnig gutes Motiv dafür.
Vielleicht Freiheit, weil man dafür kämpfen muss. Die müssen für ihre Freiheit kämpfen, um ins Meer zu gelangen. Das ist ja ein harter Kampf. Und auch wir müssen für Freiheit, für Demokratie kämpfen. Vielleicht deshalb.
Vielleicht wird es auch zu weit.
Nee, gar nicht, sondern ich habe gerade eben gedacht, es gibt ein Vorwort in diesem Buch, in dem wird gesagt, dass wir nur das bewahren, was wir wirklich lieben und was wir verstehen können. Also wenn wir nicht verstehen können, was Freiheit bedeutet, werden wir sie nicht verteidigen können. Und wenn wir nicht die Dinge lieben und dass dieses Buch etwas dazu beiträgt, zu verstehen, wie wertvoll Natur ist und wie schön und wie sehr es sich lohnt, sich dafür einzusetzen. Und ja, ich glaube, das ist schon, da hast du komplett recht mit der Freiheit, dass auch das echt ein Schatz ist, ja, für den wir kämpfen müssen.
Ja, und was wir schon eventuell zu lange genießen und es deshalb nicht mehr genug wertschätzen.
Das stimmt. Wobei man ja sagen könnte, dass Taylor Swift das ja sogar uns vor Augen gehalten hat, weil sie selber ein politischer Mensch ist, ne, und unser fünftes und letztes Buch darstellt, ne?
Ja, genau. Taylor Swift, Pop-Ikone, Glitzer, Glamour und große Erfolge. Ganz kurz zu Taylor Swift. Also sie ist die erste Künstlerin, die es geschafft hat, sämtliche Plätze der Top 10 der amerikanischen Singlecharts zu belegen. Also sie ist ein Phänomen, was an mir komplett vorbeigegangen ist, bis ich den Film Der Gesang der Flusskrebse geguckt habe. Und da kommt ein Lied drin vor, das heißt Carolina. Und dann habe ich das nachher gegoogelt, dachte ich, wer hat das wohl geschrieben? Und es war Taylor Swift. Und sie trifft den Ton des Films perfekt. Und da habe ich gedacht, mein Gott, das ist ein wahnsinnig gutes Lied. Etwas zu erschaffen, was quasi die ganze Melodie des Films ist, die Farbe des Films ist, die ganze Schwingung des Films, das in ein Lied zu packen, das kann nur eine große Künstlerin. Und dann habe ich zum ersten Mal mehr von ihr gehört und muss sagen, boah, das sind ja richtig gute Lieder. Also obwohl es Mainstream ist, es ist einfach wahnsinnig gut.
Aber was, ich meine, du bist ja wahnsinnig gut, finde ich jetzt eigentlich, ehrlich gesagt, weil du schaffst es, von Meeresschildkröten auf Taylor Swift zu kommen und dabei den Begriff Flusskrebse benutzen zu können. Das ist ja virtuos, da wäre ja Taylor Swift neidisch auf dich.
Ja, auch eine kaputte Uhr zeigt manchmal die richtige Uhrzeit an.
Mir ging das so ähnlich wie dir und dann habe ich mich durch die Musik von Taylor Swift geklickt auf Spotify. Und dann habe ich so viele, also ich habe mit Bon Iver und ihr mit einem gemeinsamen Lied angefangen und ich muss ehrlich sagen, ich habe ein bisschen Abbitte geleistet, weil die hat ja eine wahnsinnige Stimme, die hat ein wahnsinniges Repertoire und also à la Bonheur, finde ich. Also sie ist irgendwie viel mehr als einfach nur eine Pop-Ikone, obwohl das da vorne draufsteht, weil sie ist einfach durchaus ein Vorbild, ne? Also so vielfältig.
Absolut.
So kreativ und dann auch politisch bewusst und nicht sich hinter irgendwie, ich bin nur Musikerin verstecken oder so, was ja viele andere machen. Also absolut toll. Und was ich an dem Buch schön finde, und deshalb habe ich es auch ausgewählt, obwohl ich eigentlich ja viel zu alt dafür bin. Ich finde es geil, weil da wird erklärt, wird gezeigt, wie sie aufgewachsen ist. Also das sind wirklich ihre Etappen. Mhm. Und das ist auf eine sehr schöne Art und Weise. Also mittelkurze Texte würde ich das mal nennen, aber auch viele tolle Bilder dabei. Das heißt, ich sehe sie in dieser Phase ihrer Entwicklung und ich lese dazu etwas. Und das Ganze ist dann tatsächlich nicht so, dass ich ein dickes Buch lesen muss, sondern ich kann mich echt unterhalten lassen davon. Und das hat mir unheimlich gut gefallen an dem Buch, abgesehen davon, dass es schön ist, einfach mal mehr zu wissen, weil nur was ich verstehe, kann ich dann ja auch lieben und wie wir gelernt haben.
Ja, und ich finde, es zeigt auch, dass jeder und jede die Chance hat, eine Pop-Ikone zu werden. Die war ja auch ganz normal und das kommt in dem Buch auch vor. Die war wie wir alle. Mhm. Ja, mit einem Traum und natürlich ein Wahnsinnstalent und sicherlich auch zur richtigen Zeit am richtigen Ort gewesen. Und dennoch, es gibt so viele, habe ich oft das Gefühl, junge Menschen, die so ein bisschen verzweifelt sind und sagen so, wo wollen wir denn noch hin? Was können wir noch machen? Es ist ja alles besetzt. Das stimmt, aber es gibt halt immer noch Möglichkeiten, da hochzukommen und Taylor Swift zeigt es allen.
Ja, und ich glaube, man muss nicht ganz so weit kommen wie sie, aber wenn man für sich selber irgendwie zumindest das annimmt, dass man das tut, wozu man Lust hat, ist das auf jeden Fall schon ein tolles Plädoyer. Mhm. Die Annie Zaleski, die das geschrieben hat, die hat auf jeden Fall es geschafft, dass sie echt eine tolle Autorin ist, die wirklich versteht, wie man so eine Größe trotzdem fassbar macht. Also weil manchmal schwelgen die Leute in solchen Büchern ja nur in Superlativen. Und das ist hier, finde ich, ganz gut. Da man spürt auch den Menschen, man liest auch den Menschen, man erkennt ihn. Also da ist Anni echt wirklich eine große Autorin.
5 große Bücher waren das, wie ich finde. Alle extrem lesenswert. Und deshalb nochmal an euch. Taylor Swift, Popikone, dann Magie der Meeresschildkröten, 3. Über die Felder auf den Spuren des härtesten Radrenns aller Zeiten, 4. erstklassig 50 Jahre zweite Liga und dann zum Schluss Weltmeisterwagen Michael Schumacher. Ich würde mal sagen, es ist für alle was dabei, Naturliebhaber, Popfans, Fußballfans, Sportfans und historische Fans. Also wir haben da, beziehungsweise du, Ed, du hast da super gut ausgewählt. Und schreibt uns eine Mail an podcast@delius-klasing.de und sagt uns, welches Buch ihr euch unter den Weihnachtsbaum wünscht. Und wenn ihr das schnell macht, dann landet das auch noch frühzeitig da. Ansonsten kriegt ihr es dann irgendwann nach Weihnachten. Ed, vielen, vielen Dank für die 5 Bücher.
Du, vielen Dank für deine Fragen.
Für das Gespräch und frohe Weihnachten.
Dir auch frohe Weihnachten. Danke, dass du so einen wunderbaren Podcast machst, wo man sich immer freut. Ich hoffe, dieses Mal freuen sich auch noch einige, wer da zu Gast ist. Gerne mehr und gerne weiter.
Vielen Dank.
Frohe Weihnachten.
Bis bald.
Tschüss.
Das war von Meilen und Zeilen. Alle 2 Wochen neu, immer freitags. Wenn es euch gefallen hat, abonniert uns, liked uns, empfehlt uns. Oder schreibt uns an podcast@delius-klasing.de. Nur bei uns gibt's echte Abenteuer direkt ins Ohr.